Guten Abend, gute Nacht.
Hallo.
Wir wollten eigentlich gar keinen Podcast machen diese Woche, weil einfach unglaublich viel los ist. Der ILSC, also der International Low Vision Song Contest, wirft seine Schatten voraus. Das findet morgen, also am Freitag, statt.
Ja, ich freue mich schon.
Der deutsche Vorentscheid, du freust dich schon.
Ja, klar.
Ja, ich auch, aber gleichzeitig, man, hoffentlich funktioniert die Technik und...
Ach, du schaffst das.
Naja, ich habe schon angefangen, einen Computer umzubauen. Hoffentlich klappt das mit den Kabeln. Ich muss mir heute Nachmittag mal jemanden suchen, mit dem ich das so ein bisschen technisch testen kann. Also das ist das. Dann hatte ich gestern einen Website-Test der Gamescom auf Barrierefreiheit. Das Ticketkaufs für die Gamescom auf Barrierefreiheit, das erzähle ich, wenn ich fertig bin, erst mal genauer, weil man berichtet nicht über
laufende Verhandlungen.
Genau. Aber das erzähle ich im Nachhinein mal. Und du bist heute auch viel unterwegs, ne?
Ja, ich bin überhaupt viel unterwegs. Also diese Woche war ich dreimal in Frankfurt, einen richtig langen Tag. Hatte sehr anstrengende, spannende, bereichernde, ungewöhnliche Beratungen. Und heute fahre ich zum sozialpolitischen Fachtag. Oh, ich verdrehe immer, wie die Buchstaben, wie die wirklich heißen. Also es handelt sich um, ich sage jetzt mal, den Verein Körper und mehrfach behinderter Menschen.
Bundesverband Körper
und mehrfach... Ach, das B ist Bundesverband.
BVKM.
Ja, danke.
Aber du warst schon auf dem richtigen... Du warst
also
ja schon
Bundesverband Körper und mehrfach behinderter Menschen, genau. Und die machen einen sozialen Fachtag jedes Jahr, mindestens einen. Und den letzten, den ich mitgemacht habe, den habe ich per Zoom erlebt. Das war eine furchtbar anstrengende Erfahrung, weil neben den ganzen Vorträgen und Beiträgen immer noch der Chat im Hintergrund lief in meinem Ohr. Also es war ganz entsetzlich. Ich glaube, ich war noch nie so fertig nach einer Zoom-Konferenz wie nach diesen 6 Stunden Fachtag. Aber heute findet er in Präsenz statt in Frankfurt, in der Evangelischen Akademie. Und da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, was mich da erwartet. Ich meine, gute Nachrichten stehen eigentlich selten zu erwarten. Obwohl es manchmal auch ganz gute Berichte dort gibt von Projekten, die klappen, die funktionieren. Aber wenn man dann zur allgemeinen politischen Lage kommt und was zu erwarten ist, wie es mit dem Bundesteilhabegesetz steht und mit den kleineren Geschwistern, wie weit sind die vorwärts gekommen oder inwiefern werden sie eingehalten, das ist dann meistens weniger erfrischend. Aber trotzdem auch auf den Fachtag heute freue ich mich. Aber das ist auch wieder von 10 bis 16 Uhr durchgehend und dann, ja.
Dann stähle dich schon mal dafür, dass wir nächste Woche über den Koalitionsvertrag reden müssen.
Vielleicht kannst du dann ein gemischtes Einzel machen, aber...
Nee, was ja sowieso nötig. Wir müssen ja auch, weil wir für die SPD, wir müssen ja dafür sorgen, dass die Leute abstimmen können. Und dann sich zumindest auch mal ein bisschen damit befassen, weil...
Ja, natürlich
ich werde mich damit befassen. Ich glaube tatsächlich, er ist nicht ganz so schlecht wie sein Ruf. Aber das ist eine andere Geschichte, darüber reden wir noch. Wie gesagt, nächste Woche. Aber dieser Fachtag... was kommen denn da so für Leute, nochmal kurz gefragt?
Also du, so ganz geschaut habe ich das auch noch nicht. Also es kommen auf jeden Fall von allen möglichen, also natürlich vom BVKM selbst. Mhm. Und da sind da ganz unterschiedliche Leute Mitglied. Also
ja.
Wir hatten beim letzten Fachtag, waren es Leute, die über ihre Zusammenarbeit mit Behörden in bestimmten Zusammenhängen gesprochen haben. Die kamen, die befassen sich dann mit so Sachen wie Pflege, was gibt es in der Pflege Neues, auch Pflegehilfsmittel natürlich bei Körperbehinderten oft, wie geht es da halt mit der neuen Bezahlung weiter, also es sind viele Leute aus der Praxis da, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Pfleger, ne?
Ja.
Ganz, ganz unterschiedliche Menschen.
Ja.
Ich habe da leider nie eine Teilnehmerliste in die Finger bekommen oder sowas.
Also die waren unglaublich breit aufgestellt, ich habe die kennengelernt vor... so 25 Jahren oder so, da hießen sie noch BAGH, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist, glaube ich, was anderes. Die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch?
Ja, ja,
die BAGH. Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte? Weil ich dachte, dass die haben sich umbenannt in diesen Bundesverband Körper und mehrfach behinderter Menschen.
Also jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß, was sehr peinlich ist für mich als Mitarbeiterin der EUTB. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die BAGH immer noch gibt.
Ach ja, dann muss ich mal gucken. Dann habe ich mich irgendwie verzockt. Das kann auch sein. Aber jedenfalls gut. Also dann, vielleicht ist das, mir fällt gerade vielleicht auch der Name nicht ein. Ich muss das nochmal, weil es gab eine große Umbenennung. Das weiß ich noch. Ich werde das nochmal versuchen nachzuprüfen. Können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Wir haben gesagt, wir machen heute ja nicht so lang, weil du musst jetzt bald schon los nach Frankfurt. Aber du hilfst mir, fürs gemischte Doppel wenigstens was Kleines auf die Beine zu stellen. Lass uns mal über ein Lieblingsthema von dir sprechen, über Reiki.
Das ist eigentlich traurig, wenn du das jetzt als Lieblingsthema aufziehst.
Naja, es war ja eins, ne? Du hast es ganz gerne gemacht.
Ja, genau, das macht es natürlich so traurig, ne? Also ich.
Vor 27 Jahren hast du es kennengelernt.
Ja, ja.
Ganz kurz, was ist das und was hast du damit gemacht?
Also Reiki ist, ja, man kann sagen, Hand auflegen, heilen oder beziehungsweise Anregung der Selbstheilungskräfte durch Hand auflegen. Ging es später noch darum, durch Gedanken, per Symbolen, mit denen man sich einstimmt, sozusagen in die Ferne zu heilen. Ja, das hat sich bei mir natürlich im Laufe der Zeit sehr stark verändert. Heute würde ich sagen, das Hände auflegen und Reiki geben den Menschen und mich auf sie insofern konzentrieren und ihnen gute Gedanken, gute Gefühle vermitteln, das ist einfach ein, wie so viele dieser Heilmethoden, wenn man es ganz unten bei den Praktizierenden anfängt, ist es einfach eine Art, das zu tun, was die Medizin heute nicht leisten kann.
Und das, was
sich Zeit für die Menschen nehmen, mit den Menschen sprechen, die Selbstheilung, wenn du so willst, dadurch anregen, dass du Menschen das Gefühl gibst, sie haben eine Bedeutung.
Ja.
Jemand kümmert sich um sie, aber natürlich hat das überhaupt nichts mit Krankheiten wie Krebs oder Herzschwäche oder sonst irgendwas zu tun. Ne?
Man fühlt sich einfach, weil jemand einem Aufmerksamkeit schenkt, besser, und die rein körperliche Berührung hat natürlich was, weil sie einfach was, aber auch Sachen anregt. Ne?
Ja, das löst auch Spannungen im Körper und so weiter. Ja. Und ich kann immer noch nicht umhin, um bestimmte Erfahrungen, die ich mit Reiki gemacht habe, die mir tatsächlich niemand erklären kann. Ja, das ist einfach so. Aber deswegen würde ich nicht diese Reiki also es ist einfach so, dass es wissenschaftlich sich überhaupt nichts davon beweisen lässt und keine Zusammenhänge, keine Kausalitäten herzustellen sind. Nichts, was irgendwie im wissenschaftlichen Rahmen signifikant über dem Rahmen liegt. Ja, also ich habe gestern einen Podcast gehört zum Thema Reiki von den Science Cops, die ich sehr schätze, weil die Ordnung in solche Sachen bringen, ohne Sachen zu verteufeln oder grob ins Lächerliche zu ziehen, ja. Aber die bemühen sich halt mal zu gucken, was steckt dahinter. Das sind dann Fragen aus der Hörerschaft. Was hat es damit auf sich? Wie seriös ist das? Und da muss ich halt einfach sagen, beim Thema Reiki sind die zu haarsträubenden Ergebnissen gekommen. Ja, das ist so.
Also so, dass du sagst, okay, also da ist Humbug, immer doch Geschäft mitgemacht mit etwas, was Menschen eigentlich brauchen, nämlich mit Zuwendung.
So könnte man es auf den Punkt bringen, ja.
Ja.
Ich mache das für mich trotzdem. Immer schon in den letzten Jahren in dem Wissen, dass es einfach mir gut tut, weil ich mir damit eine bestimmte Aufmerksamkeit schenke. Aber ich muss auch sagen, es gibt Reste und da muss ich mich mit auseinandersetzen, was das war, die ich mir tatsächlich nicht erklären kann.
Na gut, es gibt ja, jeder hat ja irgendwie so Dinge, die man sich nicht erklären kann. Also ob die nun mit Reiki zusammenhängen oder ob sie so sind, das ist ja genau der Punkt. Man weiß es ja nicht so genau. Und es gibt ja immer Dinge, ich glaube, das kennt jeder, die man nicht einfach rational erklären kann. Und es ist ja eigentlich auch schade, wenn man alles immer rational erklären könnte.
Auf jeden Fall, nur die Frage ist, wie viel Geld mache ich damit und wie viel Hoffnung mache ich damit Menschen, die vielleicht ganz, ganz ernsthafte Erkrankungen haben. Also das fängt schon mit der Geschichte von Reiki an, die angeblich uralt sein soll, ja. Und dann kann man das höchstens bis ins 20. Jahrhundert zurückführen, ja.
Okay.
Das ist die Geschichte von dem Usui, über die man eigentlich gar nichts weiß. Ich habe das ist der Gründer von Reiki, und ich habe nicht so ganz viel über den gelernt bei meiner Reiki-Zeit damals. Die hat sich da so, meine Reiki-Lehrerin hat sich da so ein bisschen
zurückgehalten
und nur so grobe Fakten, aber zum Beispiel wird behauptet von einer Großmeisterin, die angeblich bei Usui selbst gelernt hat. Bei so Sachen geht es schon immer los, wenn ich Großmeisterin höre.
Mhm.
Und dass den Titel auch im Grunde nur einer erwerben kann und der wird dann weitergegeben. Ja, da denke ich schon, nee, Leute, das ist für mich dann schon nichts mehr. Aber jedenfalls hat die eine Geschichte ins Rennen geworfen, dass Usui ein ganz großer Christ war, ja, in Japan lebend und das, weil sie in den USA lebt, also auf Hawaii lebt, um selber zu gucken, dass es bei ihren Leuten auch durchkommt, ja.
Ja.
Oder dass sie, das behauptet wurde, Usui sei einmal Direktor einer bestimmten Uni gewesen in Kyoto. Und da haben dann x Leute im Laufe der Zeit Reiki-Lehrende und Reiki-Praktizierende da angerufen, nur um immer die gleiche Antwort zu kriegen. Wir hatten nie einen Direktor, der Usui hieß, ja. Da fängt es ja schon an, ja, bei dieser Legendenbildung, ja. Und dann eben, ja, wie das dann, ach, ich mag das alles. Also es ist, auf der einen Seite fand ich den Podcast extrem lustig, weil sie diese Studien auseinandergenommen haben, die das angeblich beweisen, ja. Oder zumindest Ansätze für Beweise liefern. Und da war halt wirklich gar nichts dran, ja.
Also
für jeden ersichtlich, der es wissen wollte.
Also ja. Es gibt wissenschaftliche oder genannt wissenschaftliche Studien, um das so klar zu machen, die sagen, Reiki funktioniert.
Ja, oder zumindest, es könnte eine Signifikanz haben.
Ja, ja.
Aber dann scheitert das eben immer an so Sachen, die eigentlich wichtig sind bei wissenschaftlichen Arbeiten. Dass es keine Kontrollgruppe gab.
Ja.
Oder dass es keine... ja, dass der Placebo-Effekt überhaupt nicht berücksichtigt wurde oder das oder, ja. Dass derjenige, der Fernreiki gegeben hat, da gar nicht kontrolliert wurde, auch gar nicht kontrolliert werden kann.
Ja.
Was macht er da eigentlich gerade? Da macht er das gerade wirklich. Also es war halt für mich schon auch ein bisschen traurig, wie welche Blüten das mittlerweile trug, bis hin zu, dass die dann auf der Seite von den in Japan, die das wirklich... angeblich reine Lehre nach Usui lehren, dass die dann sogar, also sowas Dreistes habe ich echt auch noch nie gelesen, das haben die auch gesagt, dass die damit, wenn den Leuten das zu teuer ist, dass die sagen, ja, eine Art Energie in die Welt zu bringen und Austausch zwischen Menschen zu schaffen, sei Geld. Und man müsste gucken, wie viel einem das wert ist, ja, also so, ich kann das gar nicht wiedergeben, wie das, aber da fällt dir nichts ein, da fällt dir die Kinnlade runter, ja. Insofern war es für mich auch eine traurige Erfahrung, weil, ja, wie gesagt, es hat mir viel gebracht und ich habe es ja auch lange weitergegeben an Menschen, denen das auch einfach eine Weile geholfen hat, ja. Und natürlich habe ich auch Geld für die Kurse genommen, allerdings, weil die Reikianer sagen ja immer, und da haben sie gesagt, wir nehmen das Geld nicht für die Energie, weil das ist unser Kanal, wir sind ja nur Kanal für die Energie, sondern für die Zeit, die wir aufgewendet haben. Und das habe ich halt auch gemacht. Ich habe gesagt, ich habe die Sachen vorbereitet, ich habe für die Leute was zu essen gemacht, ne? Ich habe Lehrmaterialien erstellt und was ich da alles so gemacht habe. Und dafür habe ich das Geld genommen als Dienstleistung sozusagen, was ich dafür ja auch für die Gruppe tatsächlich gearbeitet habe. So habe ich schon immer gedacht, ja.
Also ich finde es gerade sau interessant, weil im Vorgespräch warst du einfach so lustig drauf und hast die Sachen so erzählt und erklärt und so. Und jetzt schleicht sich doch immer mehr so eine traurige
Note. Das liegt daran, wie du es angefangen hast.
Echt?
Über eines deiner Lieblingsthemen.
Oh.
Und das war es ja mal. Mir war das ja mal wirklich wichtig.
Okay.
Und das war mir dann in dem Moment eine Note zu flapsig, ja. Da sind halt persönliche Erinnerungen aufgetaucht daran, dass ich das wirklich mal geglaubt habe und wirklich geglaubt habe, damit Menschen helfen zu können. Ich meine, ich hatte Gott sei Dank eine gute Reiki-Lehrerin im Rahmen dessen, was es da so gibt. Eine, die nie behauptet hat, man kann damit den Arzt ersetzen oder sonst irgendwas, ja. Die hat auch immer zu uns gesagt, mein Gott, Leute, es gibt Menschen, die setzen sich hin und geben sich Reiki, um warme Füße zu kriegen, statt sich Socken anzuziehen, ja. Also die war einfach bei all dem sehr
bodenständig,
ja.
Ja, okay, dann lag es an mir, das tut mir leid, also weil ich fand eben so im Vorgespräch so
das Science-Cop. Ich fand das auch echt lustig, diesen Beitrag der Science-Cops, ja, wie das so alles... untersucht haben und dann schon auch über die Sachen lachen, über die man einfach nur lachen kann. Aber es war einfach bei allem immer noch freundlich, ja.
Ja.
Ich mag die Science Cops sehr. Und es war zum Teil wirklich so absurd, wie dann in einer Fachzeitschrift eine Metastudie, also das heißt eine Studie über Studien herauskam. Die haben sich halt alle möglichen Studien angeguckt und haben, weil Einzelstudien ja oft gar nicht viel besagen, ja. Und dann werden immer mehrere zusammengenommen. Und miteinander verglichen und wie signifikant sind die eigentlich, was sagen die wirklich aus. Und in dieser Metastudie hat halt dann die Autorin, ist zu dem Schluss gekommen, dass Reiki auf jeden Fall signifikant schmerzlindernd ist. Und das ist in einer Fachzeitschrift erschienen. Und einer der Leser der Fachzeitschrift hat gesagt, ey, Diese Autorin, die hat eine eigene, die hat die Grafik dieser Metastudien publiziert. Und schon an der kann man sehen, an der Kurve, die die Grafik nimmt, dass Reiki keine Signifikanz hatte, ja. Also das heißt, nicht übermäßig besser gewirkt hat, wenn überhaupt, als bei Menschen, die kein Reiki bekommen
haben. Was für eine Wissenschaftlerin, ja.
Und ihre eigene Grafik, ja, der Leser, der war da so erbost drüber und das konnte ich gut verstehen, ja. Das waren einfach Sachen, über die ich auch lachen konnte. Und wie gesagt, mittlerweile ist das für mich nicht mehr emotional besetzt. Ich finde es gut, dass es die Science Cops gibt, dass es Sachen gibt, wo ich mich frage, könnte da was hinterstecken oder nicht? Dass mir jemand Ansätze gibt und mir die Dinge ein bisschen auseinanderpflückt. Das ist deswegen trotzdem nicht meine Bibel oder sowas. Aber sie machen das halt schon sehr detailliert und sehr, sehr glaubwürdig in meinen Augen. Ne?
In dem Moment, wo jemand die Wissenschaft als Bibel annimmt, hat er den Sinn der Wissenschaft
nicht verstanden. Ja, aber so Leute gibt es ja auch, die dann sagen, das steht aber da drin, das hat aber der und der gesagt. Und dann ist das die einzig geltende Meinung. Das will ich ja auch nicht. Ja? Aber ich muss sagen, sie haben mich halt in vielen Fällen einfach eigentlich bis jetzt in allen überzeugen können.
Wahrscheinlich gehen sie auch nur dahin, wo sie tatsächlich selber signifikante Beweise dafür haben, dass es nicht so ist, wie das behauptet wird.
Die finden das im Laufe des Prozesses raus.
Ja klar, aber die Sendung wird ja rausgestrahlt, wenn der Prozess vorbei ist. Also die machen das da, wo sie ihre Ergebnisse haben.
Ja, aber zum Beispiel zum Thema Antidepressiva.
Oh ja.
Da war die Lage dann am Schluss sehr gemischt. Ja, das Ergebnis, was rauskam, war, dass sie auf jeden Fall die Wirkung, die sie entfalten und die man dann auf jeden Fall mitnehmen muss, bei sehr starken Depressionen entfalten. Ja? Während bei kleineren und mittleren Depressionen einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung zwischen dem, was sie unter Umständen bewirken und den Nebenwirkungen, die Medikamente haben, einfach in keinem Verhältnis stehen zum Beispiel. Ja?
Und haben sie da starke Nebenwirkungen bei diesen Antidepressiva festgestellt?
Haben ja fast alle.
Ja.
Aber das nimmst du natürlich in Kauf, wenn du eine total
starke Depression
hast und es in irgendeiner Form hilft, dann tust du das, ja.
Ja.
Das war ein so Ergebnis, das war auch eine sehr lange Sendung. Insofern, die kommen nicht immer zu ganz eindeutigen Ergebnissen, ja. Oder zum Beispiel neulich habe ich über das intuitive Essen gehört.
Das intuitive Essen.
Ja, dass du halt wirklich versuchst auf deinen, also das intuitive Essen hatte verschiedene Regeln bei den beiden, also die beiden Autorinnen, die das erfunden haben das, oder die das begründet haben das überhaupt nicht zum Thema Abnehmen gemacht, sondern eigentlich als Gegenkultur zu diesem ganzen Diätwahn.
Ah ja.
Die haben gesagt, hier, es gibt ein paar Prinzipien, zum Beispiel zu versuchen, auf seine Sättigung zu hören, ja. So wieder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist man wirklich satt oder festzustellen, wann esse ich eigentlich gerade aus einer emotionalen Ausnahmesituation. Mhm. Entweder aus Frust oder aus Belohnung oder was weiß ich. Oder, also die haben da, ich glaube 10 waren es, sehr gute Regeln aufgestellt. Mhm. Und das Wort Abnehmen kam überhaupt nie vor.
Ja.
Und dann fing das schon damit an, dass das englische Buch Intuitives Essen hieß und die deutsche Übersetzung Intuitives Abnehmen.
Super.
Das hat sich dann auch erst, der Verlag hat sich erst etliche, viele Jahre später entschieden, den Titel umzuändern. Und dann haben dann jetzt aber eine ganze Menge Leute aus diesem intuitiven Essen irgendwie YouTube-Abnehmen-Videos und ganze Kulte und ganze Firmen gemacht. Mhm. Vor allem an Frauen gerichtet, wo es ums Abnehmen geht und Abnehmen und du kannst dich ganz wohl dabei fühlen, du musst keine Diät machen, ja. Mhm. Wo dann so verschiedene Achtsamkeitssachen mit drin sind aus dem alten Prinzip intuitives Essen, die auch ganz gut sind nach wie vor, aber auch eben eine sehr fragwürdige wissenschaftliche Beweisführung zum Thema, was nützt das wirklich beim Abnehmen, ja? Mhm. Und da habe ich zum Beispiel echt auch ganz schlaue und spannende Sachen gelernt, ja? Unabhängig vom Ergebnis, zu dem die kommen. Man lernt einfach viel, zum Beispiel, dass Menschen, die starkes Übergewicht haben, in der Regel größere Schwierigkeiten damit haben, den Grad ihrer Sättigung überhaupt festzustellen, weil es gibt ein Hormon, das in den Fettzellen gebildet wird, das eigentlich dafür zuständig ist, dass wir das fühlen können. Und da der Körper, wenn jemand sehr übergewichtig ist, damit überschwemmt wird mit diesem Hormon, entfaltet es irgendwann nicht mehr seine Wirkung.
Ja.
Es funktioniert
nicht mehr. Wie eine Abstumpfung
mehr.
Dann.
Ja, ja, es funktioniert ja einfach nicht mehr. Mhm. Weswegen Sie gesagt haben, intuitives Essen, also dieser Punkt des intuitiven Essens, ist nicht zu empfehlen für die meisten sehr stark übergewichtigen Menschen. Ja. Mhm. Und überhaupt funktioniert das nur bei 50% in der Bevölkerung zuverlässig.
Ja. Also nur 50% können diese
können das
Selbstwahrnehmung.
Überhaupt haben diese
Selbstwahrnehmung. Haben diese Selbstwahrnehmung jetzt und können dann auch damit umgehen. Ja.
Zum Beispiel, also ich bin ja ein Mensch, ich merke sehr viel, was mir passiert, irgendwo im Körper lokalisiert. Mhm. Ganz bewusst haptisch merke ich das. Ich bin ja auch ein haptischer Mensch, ja.
Ja.
Oh, wenn jemand sich wehtut, dann merke ich das in meinem Magen und zum Teil oben im Herzbereich. Oh, da zieht sich irgendwas zusammen oder ja. Ich kann das ganz gut, glaube ich, und obwohl ich sehr stark übergewichtig bin, ist zum Beispiel das, wenn ich auf meinen Sättigungsgrad achte, etwas, was tatsächlich funktioniert. Mhm. Und die sagen halt, klar, das intuitive Essen oder viele sind halt zum Schluss gekommen, letztlich die ganzen Studien und Metastudien, dass es sehr wohl nutzen kann, um zum Beispiel Gewicht zu halten und für einige andere Punkte eben auch, um bewusster zu essen, um sich einfach wohler damit zu fühlen, aber dass das intuitive Essen keinen signifikanten Einfluss auf das Abnehmen hat.
Wir quatschen hier so schön. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz mal uns mal kurz melden. Jetzt wird es doch fast eine normale Folge.
Ja.
Was ich eigentlich auch gut finde, aber du musst ja gleich dann irgendwie los. Du musst dich ja jetzt gleich so richtig sputen, ja?
Ja, ich habe meine ganzen elektronischen Helferlein noch am Ladegerät hängen, die muss ich gleich einpacken. Und ansonsten ist aber, glaube ich, alles so gut wie fertig. Nee, einen anderen Pullover muss ich mir da suchen. So kann ich nicht in die Stadt gehen.
Ich glaube, wir hören
aber ich mal. Dachte, wenn ich vorher Kaffee trinke und Frühstück, dann kann ich mich noch bekleckern, wenn ich will.
Das ist eine gute Einstellung, ja.
Und dann, genau, dann kann ich den neuen Pullover anziehen, bevor es losgeht. Ja, genau.
Sehr schön. Also, trotzdem, dass hier so eine Schnellfolge war. Vielen Dank.
Ja, also jedenfalls ist einfach viel los. Darum ging es ja eigentlich, ne? Warum die letzte Woche nichts.
Genau, ich wollte gerade, das war eigentlich der Punkt. Und dann haben wir gedacht, wir machen diese Woche auch nichts Neues und wollten das nur ganz kurz ankündigen. Na, jetzt haben wir doch was gemacht und beim gemischten Doppel gucken wir mal, wie wir den Rest der Zeit ausfüllen.
Ja, das ist halt deine Aufgabe.
Ist meine Aufgabe, ja.
Damit habe ich nichts zu tun.
Ist meine Aufgabe überhaupt. Wir bereiten schon das Osterprogramm des Ohrfunks vor.
Das wird spannend. Da gibt es tolle Sachen.
Ja, du willst auferstehen, ne? Am Ostersonntag um 12.
Genau, ich mache eine Sendung zum Thema Auferstehen am Sonntag um 12 oder Auferstehung. Wobei ich immer sagen muss, loosely based on. Das sage ich mit Vorsicht. Also es wird keine, keine feierliche Ostersendung. Auferstehung kann sehr viele Aspekte haben. Und auf die werde ich so eingehen. Ja, dann macht unsere Kollegin Jessie eine ziemlich spannende Sendung. Da nehmen wir uns das Wort Ostern vor. Und zu jedem Buchstaben des Wortes Ostern gibt es ein Musikstück. Und der Interpret muss mit dem jeweiligen Buchstaben anfangen. Also,
und jeder von uns hat da mitgemacht.
Genau. Also O wie Otto oder keine Ahnung.
Ja.
Oder wie Ozzy Osbourne.
Ja, genau.
Und so geht es halt weiter. Und ja, da haben halt verschiedene Leute im Team ihre sechs Stücke zusammengebaut und vorher auch ein bisschen kommentiert, warum sie diese Stücke genommen haben.
Genau.
Und dann gibt es natürlich das berühmte Osternest von Markus wieder.
Ja, für alle, die den Ohrfunk kennen.
Ja, die sollten ihn kennenlernen. Am Freitag gibt es, also wir machen ja immer die Sendung Candlelight. Eigentlich im Grunde mit ruhiger Musik für den Sonntagabend. Aber am Karfreitag machen wir zum Beispiel einen Candlelight-Tag und das heißt, also normalerweise macht das ja der Jens und wenn wir Glück haben, Jens und ich. Und am Freitag machen alle möglichen ModeratorInnen vom Ohrfunk, die mit dieser Sendung eigentlich nicht vertraut sind, ihre eigene Candlelight-Sendung 2 Stunden. Also gibt es Candlelight den ganzen Tag von sehr unterschiedlichen ModeratorInnen und das macht bestimmt richtig Spaß.
Ah, gut, dass du mich daran erinnerst, wir müssen auch für die Nacht noch Sendungen raussuchen. Ja, ganz genau, alles klar, das machen wir.
Also wir freuen uns sehr auf das Osterprogramm, also ich zumindest.
Aber jetzt erstmal, Leute, die ihr uns hört, Freitag 18 Uhr einschalten, www.ohrfunk.de, deutscher Vorentscheid zum International Low Vision Song Contest.
Ja, unbedingt, also das... Das sind so spannende Sachen und der International Low Vision Song Contest selber, der wird auch wieder ganz, ganz großartig.
16. Mai, ebenfalls ab 18 Uhr hier im Studio zusammen mit Ihrer Hoheit Miriam Carvalho Rodriguez.
Die wird nämlich alles übersetzen,
ja,
was da so erzählt wird, weil aus vielen Ländern beim IELSC die Leute natürlich ihre Beschreibungen und alles in Englisch machen. Und ja, der Ohrfunk ist der einzige Sender, genau, der die dazugehörige
deutsche
Übersetzung
liefert. So, jetzt pack mal deine Sachen zusammen, sonst schaffst du deinen Zug nicht mehr.
So sieht das aus.
Ja, macht's gut.
Wir wünschen euch eine tolle Woche.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.